D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Der ist hier nicht. Hier ist die Synchronstimme von Vin Diesel. Oder die von Dwayne Johnson. Oder die von Jason Statham. Die kann man nämlich alle nicht auseinanderhalten, weil die alle so sprechen, den ganzen Film durch.
Ich weiß, wovon ich rede, Leute. Ich habe mir gestern Abend Fast and Furious Teil 8 angeguckt. Ja, nicht nur der 8. Teil, sondern gleichzeitig auch der Auftakt zu einer neuen Trilogie. Die Teile 9 und 10 sind also auch schon beschlossene Sache. Trotzdem müssen wir drüber reden, über diesen Film, der schon morgen startet und nicht erst Donnerstag diese Woche. Fast and Furious 8 heute, also ob ihr wollt oder nicht, Bestandteil dieser Sendung. Natürlich aber nicht der einzige, um Gottes Willen. Wir haben auch Filme, die richtig gut sind. Zum Beispiel Gold läuft diese Woche neu an. Ist eine wahre Geschichte mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle. Und den hat Anna Wollner für uns getroffen. In New York, die feine Dame. So, hat ihn mitgebracht als Gast zu uns in die Sendung. Freue ich mich sehr drüber. Außerdem werfen wir mal einen kleinen Blick auf Historienfilme heute in der Sendung. Denn diese Woche starten gleich zwei. Aus beiden bin ich raus und dachte so, irgendwie fehlt was oder es ist was zu viel. Aber auf jeden Fall haben sie mich beide nicht wirklich zufriedengestellt und ich habe dann angefangen, darüber nachzudenken, warum eigentlich und was möglicherweise diesen ausschlaggebenden Punkt ausmacht zwischen guten Historienfilmen und denen, wo es irgendwie nicht stimmt und was irgendwie nicht passt. Gucken wir rein. Der eine heißt The Birth of a Nation und der andere heißt Verleugnung. Auch beide diese Woche neu im Kino. Das alles und noch viel mehr in eine Stunde Film. Vorhang auf, Bühne frei.
D-Radio Wissen.
Darf ich Sie was fragen, Dom? Was ist das Beste in Ihrem Leben?
Familie.
Nein, ist es nicht. Nicht, wenn Sie ehrlich sind. Es sind die 10 Sekunden zwischen Start und Ziel, wenn Sie an nichts denken, an absolut nichts. Keine Familie, keine Verpflichtung, nur Sie. Frei sein.
Diese 10 Sekunden zwischen Start und Ziel, geht es hier vielleicht um die Biografie-Verfilmung von Goldmedaillen-Staubsauger Usain Bolt? Nein, geht's natürlich nicht. Kann's ja auch gar nicht. Der braucht keine 10 Sekunden auf 100 Meter, dem reichen 9. Es geht weder um 100-Meter-Sprints noch um Leichtathleten oder Doping. Und wenn doch, ja dann maximal um Doping für Einspritzdüsen. Denn morgen und nicht erst am Donnerstag startet der 8. Teil des Crash-Car-Franchises Fast and Furious. Vin Diesel und seine Gang steigen wieder in die bis unter die Gummidichtung hochgetunten Muscle Cars und fahren Rennen. Und die brauchen auf der klassischen Viertelmeile, die gerne mal für illegale Autorennen herhalten muss, eben diese eben angesprochenen 10 Sekunden. Für derartigen Quatsch hat Dom nach der Eingangsrennsequenz des Films aber schon keine Zeit mehr. Er wird nämlich erpresst und zwar von der gerade eben gehörten Charlize Theron. Die spielt in Fast and Furious 8 eine Cyber-Terroristin namens Cypher. Kein Quatsch. Und ihr hört mal schön weiter zu. Ne? Ich musste mir den Film schließlich gestern Abend auch reinreißen. Und für wen mache ich das? Für die Damen und Herren eine Stunde Filmhöre. Ganz genau. So. Zuhören. Dom aka Vin Diesel muss also für die gefährliche Cyberterroristin Cypher arbeiten. Was sie gegen ihn in der Hand hat, wissen wir nicht. Sie will, dass er für sie diverse geheime Waffen klaut, unter anderem die russischen Atomwaffencodes, damit sie die ganze Welt erpressen kann. So, ihr glaubt, ihr seid wahlweise in einem 80er Jahre James Bond oder alternativ in einem neuen Austin Powers Film? Leider nicht. Wir sind immer noch in Fast and Furious 8. Dom wird erpresst, Charlize Theron mit langer blonder Dreadlock-Matte will Atomwaffencodes haben. Dom darf seiner Fast and Furious Gang natürlich nicht sagen, warum er jetzt plötzlich für eine Terroristin arbeitet und die stellen sich jetzt alle gegen den vermeintlichen Verräter. Ist klar. Genauso klar ist auch, wenn die Truppe wieder zusammenkommen muss, dann muss das mit klassischer Fast and Furious Action passieren. Zum Beispiel in irgendeinem Gefängnis in den USA. Dwayne The Rock Johnson und Jason Statham hocken sich in 2 Zellen gegenüber und zicken sich an.
Glaubst du wirklich, du kannst mich in einem ehrlichen, altmodischen Faustkampf schlagen?
Ich will dir mal was sagen. Wir beide, nur du und ich, sonst niemand in der Nähe. Dann bearbeite ich deinen Hintern wie eine Cherokee-Trommel.
Vielleicht finden wir es eines Tages heraus.
Oh, du solltest hoffen, dass dieser Tag nie kommt.
Ganz kurz nochmal zurückgespult an den Anfang der Szene. Habt ihr da das Gleiche gehört, was ich auch gehört habe? Hört mal ganz genau hin.
Glaubst du wirklich, du kannst mich in einem ehrlichen, altmodischen Faustkampf schlagen?
Sagt er da, glaubst du kannst mich in einem ehrlichen, altmodischen Faustkampf schlagen? Oder soll das in einem ehrlichen, altmodischen Faustkampf heißen?
Glaubst du wirklich, du kannst mich in einem ehrlichen, altmodischen Faustkampf schlagen?
Also für mich heißt das ehrlich, ist aber auch egal, denn diese ganzen Männer in diesem Franchise müssen ja auch die ganze Zeit immer so tief reden. Vor allem, wenn dann mal so drei oder vier quatschen gleichzeitig, dann ist das so albern. Weil es hört sich einfach an, als würde das alles ein Synchronsprecher mit so einer runtergepressten Stimme erzählen. Egal, die Chance für die eben gerade gewünschte Prügelei folgt auf dem Fuße. Durch einen Kurzschluss, ich erzähle keinen Scheiß gerade, ist wirklich so, durch einen Kurzschluss, ist klar, gehen alle Zellentüren im Hochsicherheitsknast auf und die zwei Streithähne können sich in den typischen Prügel- und Kampfszenen den Weg frei wemsen. Wer jetzt auf Wege frei wemsen in Filmen steht, der kommt hier voll auf seine Kosten. Vor allem Jason Statham hat diese Martial Arts Nummern wirklich richtig gut drauf. Bei Dwayne Johnson, gut, sieht das irgendwie immer noch so ein bisschen nach einem Bud Spencer aus, der als Kind kopfüber in den Kessel mit der Zauberanabolika gefallen ist, ist aber trotzdem witzig. Und das ist dann der Auftakt, Ausbruch aus dem Knast, die Truppe kommt wieder zusammen und die zwei ewigen Streithähne sind ja nun raus. Komplett wird die Truppe durch Michelle Rodriguez und Tyrese Gibson. Neu dabei sind Kurt Russell und Scott Eastwood als zwei wirklich völlig überflüssige CIA-Agenten, die gar keiner braucht. Der 2013 verstorbene Paul Walker, muss man immer erwähnen für die Fans, wurde jetzt nicht nochmal per Computer in den Film reinanimiert. In dem Fall würde ich sagen zum Glück, denn langsam ginge es wirklich in Richtung gleichen Flederei. Am Ende kann ich euch den gesamten Film eigentlich auch in 15 Sekunden zusammenfassen. Ist auch schön, dass mir das jetzt nach 3,5 Minuten einfällt. Also Fast and Furious 8 in genau 15 Sekunden. Das ist im Wesentlichen das, was passiert. Dom, also Vin Diesel, heizt für die Terroristin mit seinem Muscle Car um den Globus. Übrigens auch durch die vereiste Tundra. Ja, mit einem hochgetunten 60er-Jahre-Heckantrieb-Muscle-Car. Kannst du mal versuchen. Er wird also erpresst, wir wissen aber erstmal nicht womit und die Gang rast dem ehemaligen Anführer und jetzt Verräter hinterher. Das Ganze unter dem wirklich dünnen Story-Mäntelchen von Cyberterrorismus und Atomwaffen-Codes. Film fertig. Ihr wisst, ich stehe ja grundsätzlich auf Unsinn. Ne? Ich mag das wirklich gerne. Beispiel Deadpool oder Guardians of the Galaxy. Ich bin hier nicht der Chef-Feuilletonist der FAZ. Ich weiß auch nicht mehr, wie man das schreibt, FAZ. Aber ich lege wirklich Wert drauf, dass man sich auch bei Blödsinn als Filmemacher eine Story ausdenkt. Bitte. Und zwar eine, die ihr seit den 80ern bis heute nicht schon in 100 anderen Filmen vorher gesehen habt, sondern eine, die uns irgendwas Neues zeigt und uns irgendwie überrascht. Das hier, das ist faul, das ist lieblos und das ist dann am Ende auch nichts weiteres als reine Gelddruckerei, was das Storytelling angeht. Teile 9 und 10, ne, sind ja auch schon beschlossene Sache. Die Effekte. Das ist auf einem anderen Blatt Papier. Die werden tatsächlich von Teil zu Teil fetter. Alle zwei Jahre gibt es einfach neue technische Möglichkeiten. Und was das angeht, punktet der Film vollständig. In Sachen Autoschrotten bleibt hier wirklich kein Wunsch unerfüllt. Und solange es Leute gibt, denen das reicht, werden da wohl auch weiterhin jede Menge benzindurstiger Auspuffschnüffler reinrennen. Trotzdem, ich find's ohne eine Story oder meinetwegen auch mit einer Story, die dann aber dermaßen altbacken, vorhersehbar und berechenbar ist, größtenteils dann unterm Strich sehr, sehr langweilig. Brillante Action, die in einem Eismeer der Vorhersehbarkeit und Langeweile ersäuft, das wäre mein Wort zum Mittwoch, denn Fast and Furious 8 ist wie gesagt schon ab morgen in den Kinos.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Sagen wir mal, das ist die Erde, weil ich bin der Mensch und bin verdammt neugierig, was da drin alles versteckt ist. Also schicke ich was darunter, was man Erkundungsbohrung nennt. Ich schicke den Bohrer rein und entdecke, sagen wir, Silber. Und dann fördern wir alles zutage. Und manchmal, nicht allzu oft, aber manchmal schmeißen die Schürfgötter eine Party an der Himmelspforte und wir haben richtig, richtig, richtig viel Glück. Wir graben da unten herum und finden ein kleines Metall namens Gold.
Naja gut, es ist vielleicht nicht alles Gold, was glänzt, aber was Kenny Wells, gespielt von Matthew McConaughey, da im indonesischen Dschungel gefunden hat, das ist wirklich Gold. Pures, reines, glänzendes Gold. Bis er da jetzt aber so mit rumprahlen kann, hatte er sich vorher monatelang mit seinem Kompagnon Mike Acosta im Dschungel verschanzt, Geldgeber von überall auf der Welt mobilisiert, damit sie genau dort graben und bohren konnten. Eine Nullbohrung nach der anderen war das Ergebnis, bis die Kohle futsch war. Kenny hatte sich sogar eine fette Malaria eingefangen und aus der hatte ihn Mike dann mit dem erlösenden Fund zurück unter die Lebendigen geholt. Bohrung Nummer so und so viel und im Gestein Gold.
Eine achte Unze pro Tonne.
Was willst du damit sagen, Mike?
Wir haben eine Ader, Kenny.
Wir haben eine Goldmine? Wir haben eine Goldmine?
Wir haben eine Goldmine.
Endlich hatten die zwei, wovon sie ihr Leben lang geträumt haben, der American Dream des Goldgräbers, der durch Ausdauer, Fleiß und nicht zu bändigenden Glauben an sich selbst, also diese urtypischen amerikanischen Tugenden zum verdienten Lohn kommt. Kenny und Mike sind reich, steinreich um genau zu sein, und überrennen mit ihrem frisch gegründeten Goldunternehmen in den 80er Jahren die New Yorker Börse. Bis, ganz genau, bis aus dem Goldrausch ein Giganto-Börsencrash wird. Das ist eine wahre Geschichte, die hier im Kinofilm Gold erzählt wird. Ab Donnerstag draußen ist unser Film der Woche. Es ist eine klassische, aber bisher den meisten wirklich unbekannte American Crime Story. Dicht erzählt, sehr überraschend, viele Wendungen und mit einem wirklich wieder mal glänzenden Matthew McConaughey als dieser schmierige, überhebliche, selbstverliebte, sich selbst für unbesiegbar haltende Kenny Wells mit Halbglatze und Bierbauch, also sehr untypisches Äußeres für Matthew McConaughey. Anna Wollner hat ihn für uns in, ja, ich hab's eingangs schon gesagt, in New York getroffen, die feine Dame. Wie schlimm war's denn so mit ihm?
Fangen wir mit dem Positiven an. Matthew McConaughey sieht wieder normal aus. Ekelhaft gut quasi. Das Übergewicht ist weg. Die Halbglatze hat sich in die typische blonde Löwenmähne zurückverwandelt. Frisch gestriegelt nach hinten gekämmt. Der Händedruck ist fest, der Blick stechend. Und jetzt das Negative. McConaughey nuschelt und nuschelt und nuschelt. Okay, was soll man von einem Texaner auch anderes erwarten? Aber wenn die Hälfte seiner Antworten in der Unverständlichkeit verschwimmt, hat man als Gegenüber ein kleines Problem. Aber egal. Antworten interpretieren kann ja auch eine schöne Challenge sein. Kommen wir also zurück zu den Äußerlichkeiten. In Gold ist Matthew McConaughey, 47 Jahre alt, kaum wiederzuerkennen. Denn in Stephen Gagans Mischung aus Abenteuerfilm und Wirtschaftsschwither spielt er den Goldsucher Kenny Wells, einen zwielichtigen Geschäftsmann mit schlecht sitzendem Anzug, schlechten Zähnen und Übergewicht. Und deswegen hat McConaughey eben falsche Zähne, eine aufgeklebte Halbglatze und einen echten Bauch.
Kenny's a consumer of life.
Kenny konsumiert das Leben. Er hat einen unstillbaren Appetit. Für mich ist Kenny nicht fett, er ist einfach nur voll. Die Welt durch seine Augen sehen zu können, hat mir komischerweise sehr viel Spaß gemacht. Selbst als ich festgestellt habe, dass mir meine eigenen Hosen nicht mehr passen. Aber ich habe das einfach auf mich zukommen lassen. Erst kam die innere Transformation, das gedankliche Abtauchen in den Charakter, und dann kamen Äußerlichkeiten und ich habe zugenommen.
Geklappt hat das mit einer Diät, von der wohl jeder schon mal geträumt hat. Burger und Bier. Ja, ich wiederhole, Burger und Bier. McConaughey durfte ein halbes Jahr lang zu jeder Tages- und Nachtzeit Cheeseburger und Alk in sich reinkippen. Schauspieler müsste man sein. Inspiration für die zwielichtige Figur auf der Suche nach dem vergoldeten Jackpot hat McConaughey übrigens von seinem eigenen Vater bekommen.
Pipe and Coupling Salesman.
Mein Vater war Handelsvertreter für eine Firma, die Rohre und Rohrzubehör in allen Farben, Formen und Größen verkauft hat. Rohre für Ölpipelines. Er war ständig am Telefon und hat mich schon früher auf seine Geschäftsreisen mitgenommen. Reisen, bei denen er von seinen Auftraggebern Geld eingetrieben hat. Wenn man bei sowas seinen 12-jährigen Sohn mitgebracht hat, hat das gleich einen ganz anderen Touch bekommen. Ich habe ein paar zwielichtige Geschäfte mitbekommen und Leute kennengelernt, die nicht unbedingt einen 9-to-5-Job hatten.
Wobei McConaughey selbst jetzt auch keinen klassischen 9-to-5-Job hat. Seit über 25 Jahren ist er im Filmgeschäft. Angefangen hat er mit romantischen Liebeskomödien und Auftritten als Charming Surferboy und Herzensbrecher. Aber gerade in der jüngeren Vergangenheit hat er sich ein neues Image aufgebaut. Weg vom Sexiest Man Alive hin zum Charakterdarsteller. Dallas Buyers Club, Mud, Wolf of Wall Street, True Detective und jetzt eben Kenny Wells. Oder anders gesagt, alles Figuren aus der gleichen Kategorie.
Ich habe in der letzten Zeit viele Anti-Helden gespielt. Dabei ist es viel schwieriger, einen echten Helden zu finden. Heutzutage ist es schwer, einen Helden überhaupt zu definieren, egal ob im wahren Leben oder im Film. Wenn es mal einen gibt, sind es irgendwelche Superhelden in hautengen Latexanzügen. Das ist nichts für mich. Ich mag lieber Figuren mit einer echten Obsession. Kenny Wells ist so ein typischer Anti-Held. In jedem anderen Film wäre er der Stichwortgeber oder eine Nebenrolle, die ab und zu durchs Bild laufen darf, über den die Leute dann lachen würden und sich fragen würden, wer ist der verrückte Typ da hinten? Aber wir trauen uns hier, die Geschichte über einen Außenseiter und Träumer zu erzählen, der eben nicht einem Hochglanzmagazin entstiegen scheint. Ich habe sehr viel Menschlichkeit in ihm gefunden.
Und so gebrochen, kaputt und unsympathisch die Figuren sind, die er spielt, er wird eins mit ihnen und übertrumpft damit viele andere Schauspieler. Sein eigenes Gold als Metapher für einen Sinn im Leben ist übrigens kein Edelmetall, sondern harte Arbeit.
Ich habe schon sehr oft über genau diese Frage nachgedacht. Was macht mich eigentlich glücklich? Ich habe noch keine Antwort darauf gefunden, aber ich kann Ihnen sagen, was mich zufrieden macht. Wenn ich etwas habe, worauf ich mich freuen kann, da gehört zum Beispiel dazu, dass ich meine Kinder groß werden sehen kann. Es kann sein, dass dieses Gefühl aufhört, wenn sie 18 sind und das Haus verlassen, aber bis dahin freue ich mich auf jeden einzelnen Tag mit ihnen. Oder nehmen Sie meine Ehe, meine Karriere, Dinge, an denen ich ständig arbeite, Dinge, auf die ich mich freue. Ich bin so viel glücklicher, wenn ich weiß, dass ich einen Film drehen kann, selbst wenn das Projekt erst in ein paar Monaten auf dem Plan steht. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich eine Bestimmung im Leben habe.
Eine Bestimmung vielleicht nicht, aber eine Berufung. Der Film Gold wird allerdings schneller vergessen sein als die Figur Kenny Wells, dank Matthew McConaughey.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Es starten diese Woche zwei Filme in den Kinos, die mich beide etwas ratlos zurückgelassen haben. Es sind nämlich beides Filme, die wichtige Themen besprechen. Beides zeitgeschichtlich wichtige, höchst problematische Themen, nämlich zum einen die Sklaverei und zum anderen der Holocaust. Aus beiden Filmen bin ich rausgekommen und dachte so, ich weiß nicht, irgendwas. Irgendwas war unrund. Mehreres, um genau zu sein. Bei beiden. Und das, obwohl ich beide Kernthemen extrem spannend finde, es beides Filme nach wahren Geschichten sind und ich über solche Themen einfach gerne immer nochmal auch über Filme Neues lerne. Vielleicht fängt das Problem da schon an, habe ich nicht. Und zwar bei beiden nicht, also was Neues gelernt. Beide verfehlen irgendwie ihr Ziel. Der eine geht nicht weit genug, der andere schießt drüber hinaus. Der eine ist nicht mutig genug, der andere ist übermutig und wird dadurch dann übermütig. Vielleicht der Reihe nach, lasst uns mal mit Verleugnung anfangen. Kommt man schnell drauf, das ist der Holocaust-Film. Es geht um die amerikanische jüdische Uni-Professorin und Autorin Deborah Lipstadt, hier gespielt von Rachel Weisz. Lipstadt hält weltweit Vorträge über den Holocaust und immer wieder auch über die, die ihn seit Ende des Zweiten Weltkriegs leugnen, wie zum Beispiel David Irving. In einer Vorlesung passiert dann das hier.
Professor Lipstadt. Ich will Ihnen etwas verraten, Professor. Ich bin dieser David Irving, über den Sie so herziehen. Ja, der bin ich. Und es verwirrt mich, dass Sie sich für qualifiziert genug halten, mich anzugreifen. Immerhin habe ich 30 Jahre in den Archiven dieser Welt verbracht. Und meine Bücher wurden von einigen der größten Verlagshäuser weltweit verlegt. Und so komme ich zu dem Schluss, dass Sie nur nicht mit Leuten diskutieren, die nicht Ihre Meinung teilen, weil Sie es nicht können. Sie würden vielleicht konfrontiert mit Tatsachen, Professor Lipstadt, die nicht in Ihr Weltbild passen. Nun?
Irving hat sich in die Vorlesung geschlichen und greift Lipstadt an, weil die ihn in ihrem letzten Buch als Holocaust-Lügner und Leugner anprangert und ihn damit auch entlarvt hatte. Irving ist einer, der viele Bücher über die angebliche Holocaust-Lüge geschrieben hat. Da stehen sich also wirklich zwei gegenüber, die komplett entgegengesetzte Positionen vertreten. Er hinterlässt bei diesem Besuch in ihrer Vorlesung eine klare Botschaft. Er will sie wegen Verleumdung anzeigen, reicht Klage vor einem britischen Gericht ein und will am Ende damit natürlich nur eins bezwecken, nämlich vor Gericht erzwingen, dass die Holocaust-Leugnung rein rechtlich gesehen genauso möglich ist, wie ihn zu verurteilen. Er will quasi einen gerichtlichen Freifahrtschein für Holocaust-Leugner. Und Lipstadt holt sich ein ganzes Team engagierter Anwälte an ihre Seite, die aber auch wiederum nicht nur machen, was sie sich so vorstellt.
Wir wollen nicht, dass Sie als Zeugin auftreten.
Wieso? Vertrauen Sie mir etwa nicht?
Nein, das ist es nicht.
Fürchten Sie, ich bin zu gefühlsbetont?
Naja, nach dem heutigen Tag...
Richard, wir waren in Auschwitz. Darf ich Sie daran erinnern, dass ich unterrichte, Vorträge halte, vor die Presse trete?
Ich weiß.
Ich hinterfrage Dinge. Das kann ich sehr gut. Das ist mein Beruf. Sie müssen mich nicht beschützen.
Nein, wir beschützen nicht Sie. Wir beschützen unseren Fall.
Alles soll in genau diesem Fall höchst strategisch ablaufen, nichts dem Zufall überlassen werden. Die Anwälte gehen strikt nach Fahrplan. Lipstadt selbst ist dagegen natürlich extrem emotional, was das Thema angeht. Sie ist selbst Jüdin und erträgt diese ganze Leugnerei nach zig Besuchen in ehemaligen Konzentrationslagern, nach jahrelanger Recherche und vielen Interviews mit Überlebenden natürlich nicht mehr. So, was war es jetzt, was mich an diesem Film gestört hat? Wenn ihr euch an den Anfang erinnert, das hier ist der, der nicht mutig genug ist, der sein Ziel nicht erreicht. Denn was sehen wir hier? Wir sehen tatsächlich nichts Neues. Wir gucken einem sich wirklich wahnsinnig in die Länge ziehenden Gerichtsprozess zu, an dessen Ende genau das passiert, was ja passieren muss, ohne dass ich jetzt irgendwas spoilere. Der eine leugnet den Holocaust, die andere kämpft dagegen an. Wir wissen, wer Recht hat, und zwar von Beginn des Films an. Die ganze Zeit. Es ist wirklich nichts Überraschendes an diesem Fall. Vielleicht die Hintergründe von Irving mal zu erforschen, das hätte spannend sein können. Die Frage, woher Holocaust-Leugner eigentlich ihr Futter beziehen, was sie in diesen Irrsinn treibt, zu behaupten, der Holocaust sei wahlweise eine Erfindung der Kommunisten oder der Siegermächte, das hätte spannend sein können. Genauso die Geschichte von Deborah Lipstadt, ihre Geschichte, spannende Frau, aber all das liefert der Film nicht. Stattdessen einen Gerichtsprozess, bei dem wir auf der einen Seite diese Witzfigur David Irving erleben, der wird gespielt von Timothy Spall. Erinnert ihr euch an Wurmschwanz aus Harry Potter? Der ist das. Passt super, oder? Der spielt den auch so richtig klischeemäßig ekelhaft. So, und auf der anderen Seite sehen wir den selbstverständlich glänzenden, überragenden, hochüberlegenen Staranwalt Richard Rampton, gespielt von Legende Tom Wilkinson. Auch brillant gespielt, genau wie sein Gegenüber. Aber von vornherein gesetzt als der designierte Gewinner in diesem Prozess. Also Strich drunter und da steht, nicht mutig genug, Ziel nicht erreicht. Der Film erzählt zum einen nichts Neues und ist dann als Gerichtsthriller in dieser Form, ohne jede Überraschung und Twists, so wirklich einfach nicht geeignet. Verleugnung heißt er, ab Donnerstag im Kino. Gleich sprechen wir über The Birth of a Nation, den zweiten Historienfilm in dieser Woche, der ins andere Extrem schlägt. Und wir gucken mal, wie man das vielleicht besser machen kann oder woran es möglicherweise liegt.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Wir waren immer gut zu dir. Meine ganze Familie schon. Und du gehst hin und stellst mich auf diese Art bloß. Ein Nigger maßt sich an, einen Weißen zu taufen auf meinem Boden. Ist dir klar, wie wir durch dich dastehen? Das kann alles zerstören, wofür wir gearbeitet haben.
Der Sklave Nat Turner soll gefälligst dankbar sein, findet seinen Besitzer und Massa Samuel Turner. Immerhin war es seine Familie, die es dem undankbaren Baumwollpflücker schon als Kind ermöglicht hatte, lesen zu lernen und ihm als das eine Buch, die Bibel, in die Hand gegeben hatte. Mittlerweile ist Ned aber kein kleiner Junge mehr, sondern ein Sklavenprediger, und zwar einer, der die Bibel quasi auswendig kann. Immer noch im Besitz der Turners, immer noch auch ein Baumwollpflücker, aber eben auch Prediger seiner Mitsklaven, für die er Gottesdienste auf dieser riesigen Plantage abhalten darf. Alles geduldet vom weißen Massa Samuel. Der verdient sogar Geld mit Neds Predigten, weil er ihn von Plantage zu Plantage karrt, wo Ned dann auch vor anderen teils aufsässigen, aber eben auch tiefgläubigen Sklaven zu predigen hat. Natürlich nur die halt auch die andere Wange hin Seite der Bibel. Zum Eklat kommt's, als Ned, wie gerade eben gehört, spontan einen weißen Mann tauft, weil der weiße Pfarrer gerade nicht zu erreichen war. Wir befinden uns im Jahr 1830, also gut 30 Jahre vor Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs, und wir sind mitten im Film The Birth of a Nation, der wie eben schon Verleugnung nach einer wahren Geschichte gedreht wurde und auch Donnerstag hier bei uns in die Kinos kommt. Heißt, es gab diesen Ned Turner wirklich, der sich damals, gestützt durch das, was er alles in der Bibel gelesen hatte, immer mehr gegen seinen Herrn aufgelehnt hat und damit grundsätzlich auch gegen die weiße Herrscherrasse der damaligen Zeit.
So achtet nur gut auf euch selbst und auf die ganze Herde, für die euch der Heilige Geist gemacht hat, zu Aufsehern. Zu weiden die Gemeinde Gottes, die er erworben hat durch sein eigenes Blut.
Die Knechte sollen stets gefügig sein gegenüber ihrem Herrn und mit Freuden zu gefallen sein in allen Dingen und nicht widersprechen.
Ihr seid gekauft mit einem Preis, doch werdet nicht zu Sklaven der Menschen.
Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung ewiglich, sondern ist schuldig.
Vertreibt die falschen Propheten, die kommen zu euch in Schafskleidern, aber inwendig sind wie reißende Wölfe.
Ganz klarer Fall. Aufmüpfigkeit dieser Art führte schwarze Sklaven zu der damaligen Zeit direkt auf den Auspeitschplatz. Es war meist ein Platz, der zentral auf den großen Anwesen gelegen war. Alle anderen Sklaven mussten dann auch kommen und der blutrünstigen Bestrafung zusehen. Und damit beginnt dann hier in diesem Film das Problem. Ned Parker, der hier Hauptdarsteller und Regisseur in einem ist, übertreibt. Nicht falsch verstehen bitte. Es ist völlig klar, dass die Behandlung schwarzer Sklaven damals unfassbar unmenschlich und über alle Vorstellungskraft hinaus brutal war. Ohne jede Frage. Die Frage ist aber, wie stelle ich es dar? Und an dem Punkt schießt dieser Film übers Ziel hinaus, fand ich. Denn wie brutal es damals war, hat uns zuletzt allen schon der großartige Film 12 Years a Slave gezeigt. Ich brauche also zum einen keine umherfliegenden Fleischfetzen beim Auspeitschen mehr. Ich brauche im Bild auch keine gefesselten Sklaven im Hungerstreik, denen von weißen Plantagenaufseher-Sadisten mit Hammer und Meißel die Zähne eingeschlagen werden, damit man sie mit einem Trichter zwangsernähren kann. Das schlägt nämlich einfach so schnell in Effekthascherei um, und genau das passiert hier. Es bleibt nämlich nicht nur bei der unaufhörlich gezeigten brutalen Gewalt im Film, es kommt Religion als Komponente hinzu. Egal wie schlimm alles wird, dieser Ned Turner ist bibelfester als der Papst selbst. Auch an dem Platz, an dem er ausgepeitscht wird, gibt es hier im Film nicht die üblichen zwei Holzflöcke, zwischen die Sklaven gekettet wurden, sondern es gibt ein Kreuz, an das er gefesselt und da fast tot gepeitscht wird, um dann quasi am dritten Tage auferstanden von den Toten, durch den Glauben und die Gebete seiner Mitsklaven gestützt, wieder aufzustehen vermag, fester im Glauben denn je, und die Sklaven hinter sich vereint, die dann wirklich den blutigen Aufstand gegen die weißen Herrscherherren wagen. Das Problematische ist, selbst wenn der Kern der Geschichte wahr ist und sie absolut wirklich auch eine wichtige Geschichte ist und vielleicht sogar ein erster Schritt war Richtung Civil Rights, Bürgerkriegs, Stein des Anstoßes damals, trotz alledem reißt der Film mit seinen Übertreibungen ein, was er an historischer Wichtigkeit aufgebaut hat. Ein Ned Turner, der ständig so einen quasi Heiligenschein um den Kopf trägt, der als wandelnde Bibel und so eine Art Black Jesus ständig auch die Arme ausbreitet, sodass sein Körper so ein ständiges Schattenkreuz im pastellenen Licht wirft. Das ist einfach zu viel. Vermutlich wollte Nate Parker als Regisseur und Hauptdarsteller die noch dramatischere Version von 12 Years a Slave hinkriegen, weiß ich nicht. Aber mit Filmen ist es am Ende dann doch leider wie mit Schrauben. Nach fest kommt lose. Das bringt uns dann am Ende genau dazu, was die guten von den eben nicht so guten Historiendramen unterscheidet. Stick to the facts. Das ist ein Credo, was jeder Dokumentarfilmer von Haus aus schon vor sich her trägt. Und die Leute haben recht. Bleib bei den Fakten und lass dich nicht von Effekthascherei einlullen. Wenn die Story mit den Fakten, die sie hat, nicht überzeugt, dann wirst du es auch nicht mit Übertreibung schaffen. Denkt an den angesprochenen 12 Years a Slave, denkt an Schindlers Liste oder denkt an The King's Speech. Alles Historiendramen, die eine ganz eigene Wucht durch ihre vorhandene Story hatten. Finde den interessanten, unerzählten Aspekt an der Geschichte und lass die Fakten sie erzählen. Und das gilt für Verleugnung diese Woche genauso wie für The Birth of a Nation. Ab Donnerstag beide neu im Kino. Der eine ist nicht mutig genug, der andere ist am Ende dann doch zu übermütig.
Die Radio Wissen.
Film News.
Die Fans haben entschieden. Das Modell ist nicht mehr ganz neu, aber offenbar erfolgreich. Seit einiger Zeit schon stellt Amazon Prime auf seinem Streaming-Portal immer mal wieder Pilotfolgen zur Verfügung. Die Fans können dann per Voting entscheiden, ob sie die Story vielversprechend genug für eine komplette Staffel halten. Bei genug Zuspruch der Fans wird produziert. Neu ist allerdings jetzt, dass ein Voting so dermaßen positiv ausgefallen ist, dass Amazon gleich zwei Staffeln auf einmal bestellt hat. Und zwar zu The Marvelous Mrs. May. Eine Story über eine klischeehaft amerikanische Hausfrau in den 50ern, die ihr Fable für Auftritte als Stand-Up-Comedian entdeckt. Hinter Mrs. Maisel steht eine der Serienmacherinnen schlechthin, Amy Sherman-Palladino, die Erfinderin und Showrunnerin der Gilmore Girls. Der ausschlaggebende Pilot steht seit Mitte März bei Amazon Prime bereit. Die erste der zwei geplanten Staffeln soll noch dieses Jahr erscheinen. Ritterschlag für Michael Bay. Wie, was, ist der jetzt etwa Sir Michael Bay? Nein, ist er nicht, aber ein anderer, echter Ritter und damit Sir lobt ihn gerade über jeden grünen Klee. Ausgerechnet Sir Anthony Hopkins hat ein regelrechtes Lobpreisungsbad über dem Transformers-Macher ausgeschüttet. Hopkins, der im fünften Teil der Autobots vs. Deceptions-Reihe mitspielt, sagte den Kollegen von Yahoo über Bay: Der Typ ist ein Genie, wirklich. Er fällt in dieselbe Kategorie wie Oliver Stone, Steven Spielberg und Martin Scorsese. Sie verbindet Brillanz, das sind Gelehrte. Zitat Ende. Jawohl, das sagt Sir Anthony Hopkins über Michael 10-mal für die Goldene Himbeere nominiert Bay. Entweder macht es Schauspielern also ganz einfach Spaß, mit diesem durchgeknallten Action-Spezialisten zu drehen, oder Hopkins würde in Wahrheit einfach nur gerne Michael Bays Leber essen. Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, Transformers 5 kommt am 22. Juni in die Kinos. Centerfold nun doch auf die große Leinwand. Ob die Männer in den Film dann auch nur alle wegen der brillant geschriebenen Artikel gehen? Jahrelang schon wird über die offizielle Biografie-Verfilmung von Playboy-Gründer und Chefbunny Hugh Hefner debattiert. Einige Ideen gab es schon, umgesetzt wurde keine. Am nächsten dran kam noch der Film Lovelace, in dem James Franco Hugh Hefner spielte. Nun nimmt aber das offizielle Biopic an Fahrt auf und Form an. X-Men-Regisseur Brad Ratner soll sich der Angelegenheit verschrieben haben. Zwar vorerst nur als Produzent, jedoch soll er auch im Regieführen mittlerweile durchaus Interesse haben. So oder so sollen sich potenzielle Bunny-Darstellerinnen angeblich schon mal mit ihren Puschelschwänzchen warmwedeln, denn auch Hefner selbst sei angetan und mit an Bord. Wer ihn im Film spielen soll, ist noch nicht bekannt und erstmal wird im Mai auch noch eine Playboy-Doku über ihn im Netz erscheinen. Danach allerdings soll es mit der Spielfilmplanung losgehen und das Centerfold auf der Leinwand ausgeklappt werden.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Das Publikum war heute wieder wundervoll und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Schaltet einfach wieder ein am nächsten Dienstag um 20 Uhr zu Eine Stunde Film bei Die Radio Wissen. Bis dahin sag ich Tschüss, Tom Wester. Heute ist raus. Auf Wiedersehen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.